Deutschlandfunk, der Tag.
Wir läuten mit diesem Gesetz nicht mehr und nicht weniger als einen Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen ein.
Nina Wagen von der CDU war das, die Bundesgesundheitsministerin heute im Bundestag.
Und dieser Paradigmenwechsel und dieses Gesetz sind notwendig. Wir wollen künftig mit dem Geld auskommen, das wir haben und nur noch das bezahlen, was nutzt.
Der Bundestag hatte das Gesetz zur Gesundheitsreform verabschiedet. Viele Beobachter sagen ja deutliche Einschränkungen damit voraus. Vieles werden Patienten in Zukunft aus eigener Tasche zahlen müssen. Wir ordnen das gleich alles genauer ein, was sich da alles ändert könnte und auch, was das politisch und gesellschaftlich bedeutet. Berlins regierender Bürgermeister, der heißt noch Kai Wegner, aber heute hat er seinen Rücktritt angekündigt. 2 Monate vor der nächsten Wahl zum Abgeordnetenhaus.
Ja, ich habe kommunikative Fehler gemacht. Und das war auch Mist. Und ich ärgere mich am meisten darüber.
Der Rückzug von Kai Wegner, auch das lassen wir uns etwas genauer erklären. Und die Grünen entdecken das Thema Männlichkeit für sich. In der Partei, da kursiert zurzeit ein Text, der helfen soll, gezielt Männer anzusprechen. Auch solche, die gerne im Gym pumpen gehen und auch solche, die sich nicht vorher die Fingernägel lackieren. Unser Thema Nummer 3 an diesem Freitag. Hier ist der Tag an diesem 10. Juli und hier ist Tobias Armbrüster. Hallo. Also heute im Bundestag. Vielleicht war das eine Zäsur, die Gesundheitsreform, die die Abgeordneten da heute verabschiedet haben. Sie könnte den Alltag in Arztpraxen und in Krankenhäusern in den kommenden Monaten komplett umkrempeln. Aber schön der Reihe nach. Das Gesetz ist angenommen, vor allem mit den Stimmen der Regierungskoalition. Meine Kollegin Birgit Becker hat das alles verfolgt und beobachtet. Hallo Birgit, grüß dich.
Hallo.
Birgit, zunächst mal, wenn wir uns dieses Gesetz angucken, was ist das Ziel dieser Reform? Sag uns das nochmal.
Ja, es geht ums Sparen. Das ist keine Reform, die das Gesundheitswesen besser macht, auch gar nicht besser machen will. Das ist erklärtermaßen nicht das Ziel. Die Krankenkassen haben ein Milliardendefizit, 19 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Sie haben die Beiträge, also genauer die Zusatzbeiträge, gerade erhöht und müssten das zum Jahresanfang erneut machen, wenn nicht gespart wird. Und das ist halt das Ziel dieser Reform, diese 19 Milliarden mindestens einzusparen.
Dann lass uns mal auf die Änderung gucken. Was wird sich denn künftig ändern, wenn ich zum Beispiel einen Termin bei meinem Arzt haben will?
Also es ist so, dass in allen Bereichen, bei Arzneimitteln, bei Hilfsmitteln, bei Arzthonoraren, bei Krankenhauskosten, die Ausgaben ja deutlich mehr gestiegen sind als die Einnahmen der Kassen. Daher das Defizit und jetzt geht's um Sparen. Daher viele Einzelmaßnahmen und daher die grundsätzliche Linie dieser Reform. Überall dürfen die Ausgaben künftig nur so viel steigen wie die Durchschnittseinkommen der Versicherten. Hört sich harmlos an, macht aber eine ganze Menge aus bei den sogenannten Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Und wenn du jetzt fragst, was tut sich, wenn ich einen Termin beim Arzt haben will? Erstmal gar nichts, wenn du einen Termin bekommst. Die Ärzte sagen ja voraus, dass sie, weil sie viele Extravergütungen nicht mehr bekommen sollen und wegen dieser Grundlohnanbindung, weniger Termine anbieten würden. Jetzt muss man sehen, ob das so kommt und ob es dann überhaupt an diesem Beitragsstabilisierungsgesetz liegt. Das Problem mit den Terminen für gesetzlich Krankenversicherte, das gab es ja schon vorher.
Und was sagen denn jetzt die Fachärzte und vor allen Dingen auch die Hausärzte dazu?
Die sind nicht überraschend sehr aufgebracht und das auch über alle Fachrichtungen hinweg, also Hausärzte ebenso wie Fachärzte. Diese Grundlohnanbindung, die heißt ja nicht, dass die Vergütung der Ärzte nicht mehr steigt, aber die Steigerung ist eben nur mal begrenzt möglich. Und wenn die Praxiskosten dann höher liegen, dann wirkt sich das finanziell aus. Und dann sind eben viele Extravergütungen gestrichen worden, Kleinkram auf den ersten Blick wie eine Hygienepauschale, die es während der Corona-Pandemie gab, aber auch schon relevantere Dinge wie ein Extrageld für zusätzliche Sprechstunden oder dafür, dass ein Termin beim Facharzt erfolgreich vermittelt wurde. Mittlerweile weiß man, dass dieses Extrageld nichts gebracht hat. Und da ist ein Punkt, bei dem ich denke, da gehören dann auch die Extravergütungen abgeschafft. Aber diese Grundlohnanbindung, die wird schon finanzielle Auswirkungen haben.
Besonders groß waren ja in den letzten Wochen und Monaten vor allem die Proteste der Psychotherapeuten. Was beklagen die?
Na, die haben das besondere Pech gehabt, dass ihre Honorare schon vor der Reform gekürzt werden sollten. Das war keine politische Entscheidung. Die fiel in einem Gremium, das immer dann zusammenkommt, wenn über Vergütungsstreitigkeiten entschieden werden muss. Nun ist diese Honorarkürzung aber nach einer erfolgreichen Klage dagegen erstmal vom Tisch. Ist gerade erst passiert. Und was auch passiert ist, auch in der Koalition gingen die eigenen Pläne bei den Psychotherapeuten wohl zu weit, weshalb es auch da Änderungen gibt, Ausnahmen bei Psychotherapien bei Kindern und bei Jugendlichen oder bei schweren Erkrankungen und auch bei Psychotherapien, die jetzt schon begonnen wurden. Es bleibt aber trotzdem bei anderen Einschnitten, kommt auch dazu, dass die Vergütungen dieser Psychotherapeuten in den großen Honorartopf aller Ärzte wandern. Und so, da haben die Psychotherapeuten jetzt Sorge, dass sie dann, wenn verteilt wird, unter die Räder kommen. Es gibt noch andere Einschnitte, da geht es um die Zeit für Behandlungen und anderes. Deshalb ist der Protest bei den Psychotherapeuten trotz dieser Erleichterungen, die es gibt, weiterhin ziemlich groß.
Und was vermutlich bei allen Krankenversicherten als Erfahrung ankommen wird, ist, dass sie in Zukunft bestimmte Leistungen oder viel mehr Leistungen selber bezahlen müssen. Ist das so?
Ja, das ist schon so. Die Zuzahlungen für Arzneimittel, auch für Hilfsmittel, die steigen, die verdoppeln sich. Da muss man aber auch sagen, die sind über Jahre hinweg vorher nicht angehoben worden. Und es gibt auch Ausnahmen weiterhin für chronisch Kranke und für Menschen, die damit finanziell überfordert sind. Was nicht mehr im Gesetz steht, die Zuzahlungen sollten dynamisiert werden, also sollten automatisch immer weiter steigen, das ist raus. Mehr zahlen, das müssen künftig generell die nicht verdienenden Ehepartner für ihren Krankenversicherungsschutz, ist ja ein sehr umstrittener Punkt. Aber auch die zahlen weniger als vorher im Gesetz stand, nicht mehr 3,5% vom Einkommen des Hauptverdieners, sondern lediglich 2,5%. Und auch nur, wenn die Kinder älter als 11 sind, da ist die Altersgrenze nochmal raufgesetzt worden. Und Krankengeld, auch so ein Punkt, da kommt es nun doch nicht dazu, dass das gekürzt wird. Also es ist schon so, dass auf den letzten Metern der Reform bei den Versicherten einiges entschärft wurde.
Birgit, dann lass uns noch auf die Lage der Krankenhäuser kommen. Wir hören ja jetzt immer wieder, dass viele Kliniken mit dieser Reform nicht überleben werden. Was ist da dran?
Das ist schon ein besonders neuralgischer Punkt und das ist ja auch der Grund, weshalb die Länder der Reform so kritisch gegenüberstehen. 2/3 bis 3/4 der Kliniken schreiben jetzt schon rote Zahlen und es läuft bereits eine umfassende Krankenhausreform, die Krankenhauslandschaft deutlich verändern wird. Da soll es ja mehr Spezialisierung geben und nicht mehr alle Häuser sollen alles machen können. Und in diese Transformation hinein kommt nun diese Reform, die die Ausgaben der Krankenhäuser erhöht. Etwa bei den Pflegekosten und die Zuschüsse verringert. Und diese beiden Elemente, das Beitragsstabilisierungsgesetz und diese Krankenhausreform, die sind eben nicht verzahnt. Aber auch da muss man sagen, ist auf den letzten Metern noch einiges entschärft worden. Beispiel, ein Teil der Tarifsteigerungen bei den Pflegelöhnen kann jetzt doch an die Kassen weitergegeben werden. Dann werden Vorschriften zur Personalbemessung gelockert, was man aber auch kritisch sehen kann. Und das und mehr steht jetzt in der Protokollerklärung, die die Bundesregierung diesem Gesetz noch angehängt hat. Und damit wohl auch die Zustimmung des Bundesrates bekommen hat.
Und dann ist da noch die Pharmaindustrie. Da wird viel gesagt, die sei geschont worden mit dieser Reform. Stimmt das so?
Nee, stimmt so ganz nicht. Impfstoffe bekommen einen deutlich höheren Abschlag. Es gibt schon einen deutlich erhöhten Herstellerrabatt auf Arzneimittel auch, den die Industrie den Kassen gewähren muss. Es gibt einen Punkt, an dem die Industrie schon sehr erfolgreich lobbyiert hat. Der Rabatt ist höher, aber er wird nicht dynamisiert. Also er steigt nicht automatisch. Das macht die Sache planbarer für die Firmen. Und interessant ist noch, was es nicht mehr gibt in diesem Gesetz, das sind Vergünstigungen für Firmen, die in Deutschland forschen. Das hätte mit EU-Recht kollidiert. Aber jetzt soll es dazu extra Maßnahmen geben. Und auch das steht in dieser Protokollerklärung.
Birgit, du hattest ja schon gesagt, dass es sich um ein Spargesetz handelt. Heute bei der Abstimmung im Bundestag, da sind ja sehr harte Befürchtungen geäußert worden, was diese Reform alles anrichtet im Gesundheitswesen. War das so berechtigt?
Also ich habe bei der Bundestagsdebatte einen Redner aus der AfD gehört mit dem Satz, diese Reform werde Menschenleben kosten. Und das ist, finde ich, unangebrachte und sachlich falsche Angstmacher. Und ich halte das auch für ganz unverantwortlich. Das ist ein Spargesetz. Anders als die Regierungskoalition das sagt, ist das kein ausgewogenes Spargesetz. Die Beteiligung des Bundes ist absolut unzureichend. Da gibt es formal Ausgleiche, die erhöht werden für die Gesundheitsversorgung von Grundsicherungsempfangenden zum Beispiel. Aber an anderer Stelle werden Zuschüsse auch wieder zurückgefahren. Also unterm Strich spart sich der Bund aus der Verantwortung. Und haben wir ja auch erwähnt, es gibt Zumutungen tatsächlich für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Aber es gibt in diesem System eben auch Verschwendung und Effizienzreserven, sodass nicht jede Sparmaßnahme auch einen Einbruch bei der medizinischen Versorgung bedeutet. Und eigentlich hofft man ja darauf, dass nach dem Spargesetz auch Gesetze kommen, die das Gesundheitssystem verbessern. Das ist im Moment ja vor allem überdurchschnittlich teuer und nicht überall überdurchschnittlich gut. Ich bin aber auch nicht sicher, ob die Koalition dazu unbedingt noch die Kraft hat.
Du hast jetzt schon, Birgit, diese eine Wortmeldung aus der AfD von heute genannt. Wie war denn insgesamt diese Debatte? Wie hitzig war das heute im Bundestag?
Ja, ich fand schon heftig. Mehrere Ordnungsrufe an die AfD. Deutliche Kritik gab es der Grünen und der Linken. Und tatsächlich ist es jetzt aber so, dass der Bundesrat nicht den Vermittlungsausschuss anruft, trotz vieler Kritik, die es aus den Ländern gab. Der Bundesrat hätte dem ganzen Gesetz ja eh nicht zustimmen müssen. Er hätte den ganzen Prozess aber verzögern können und dann wäre das einfach schwierig gewesen mit dem Zeitplan der Bundesregierung, die ja will, dass das Gesetz zum kommenden Jahr in Kraft tritt, auch damit eben weitere Beitragssatzsteigerungen verhindert werden.
Birgit, mir hat gestern ein Arzt gesagt, wenn das hier alles so in Frankreich passieren würde, dann wären heute überall Streiks und Massendemonstrationen. Erleben wir in Deutschland gerade einen drastischen Einschnitt und niemand will es so richtig bemerken?
Ja, das war jetzt nicht meine Wahrnehmung, dass das niemand merkt. Ich erlebe Ärzteverbände schon sehr auf der Palme mit sehr deutlicher Kritik. Von einem schwarzen Tag für die Versorgung ist da die Rede. Und die Ärzte haben ja auch ihre Punkte, wenngleich ich die Empörung nicht überall teile. Und die tragen ja ihre Proteste auch durchaus in die Wartezimmer. Die Gewerkschaften planen Aktionen gegen das, was sie als Sozialabbau benennen. Da geht es ja um Rente, Pflege, Arbeitszeiten und eben auch die Gesundheit. Und klar, im Gesundheitswesen gibt es jetzt niemanden, der sich auf den Trecker setzen kann. Aber dass der Protest geräuschlos ist, das erlebe ich auch als Journalistin nicht so. Ich habe ein ziemlich überquellendes Mail-Postfach im Moment mit allen, die sich mit Protesten melden.
Und ich bin mir sicher, dass wir über diese Reform und darüber, wie sie umgesetzt wird, in den kommenden Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch Jahren noch so einiges hier berichten werden, auch hier bei der Tag. Birgit Becker, vielen Dank für diese gute Einordnung, Analyse und Erklärung. Danke dir.
Gerne.
Am 20. September, da wählen die Berlinerinnen und Berliner das neue Abgeordnetenhaus. Es sind also Landtagswahlen. Und die allermeisten waren bisher davon ausgegangen, dass Kai Wegner von der CDU, der regierende Bürgermeister, also dass der dann wieder antritt als Spitzenkandidat. Aber heute Nachmittag, überraschende Pressekonferenz in Berlin, da hat Wegner gesagt, er macht es nicht mehr. Sebastian Engelbrecht aus unserem Landesstudio in Berlin kann uns mehr sagen. Hallo Sebastian.
Hallo Tobias.
Sebastian, was genau hat Kai Wegner da heute verkündet?
Er hat eine doppelte Entscheidung verkündet. Er ist zurückgetreten, aber nur zur Hälfte sozusagen. Als Spitzenkandidat für das Abgeordnetenhaus, für die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September ist er zurückgetreten. Und als Regierungschef von Berlin, als Regierungschef des Berliner Senats, als regierender Bürgermeister, will er weiterhin im Amt bleiben bis zu den Wahlen. Und wir kennen das ja, wenn Wahlen vorbei sind, dann hat man noch lange keine neue Regierung. Dann wird es eine wochenlange oder monatelange Phase der Regierungsbildung geben. Und in der möchte er dann auch weiter regierender Bürgermeister sein. Er sagt, seine Amtszeit ende mit der Bildung einer neuen Regierungskoalition. Und deshalb bleibt er erstmal in seinem Amt als regierender Bürgermeister.
Und was ist der Grund dafür?
Der Grund dafür ist die Affäre, die schon begonnen hat an dem Tag, an dem dieser große Stromausfall sich in Berlin ereignet hat. Das war am 3. Januar dieses Jahres. Das war eine Affäre, die deshalb so unglücklich verlaufen ist für Kai Wegner, weil er sehr schlecht kommuniziert hat. Er hat ja zunächst gesagt, er hätte an diesem 3. Januar den ganzen Tag koordiniert. Und dann ist rausgekommen, dass er an dem Tag um 13 Uhr Tennis spielen gegangen ist. Und er hat dann schon eigentlich im Januar, Februar, März, als diese Affäre aufgearbeitet worden ist, dass er also gewissermaßen als Landesvater sich nicht ausreichend gekümmert hat um die frierenden 50.000 Berliner im Berliner Südwesten. Als das aufgearbeitet wurde, da hat er eigentlich auch schon zugegeben, dass er Fehler gemacht hat, dass er nicht gut kommuniziert hat. Und das Verrückte ist, durch diese Geschichte war er eigentlich jetzt schon durch. Das ist jetzt ein halbes Jahr her und er hatte das sicherlich nicht völlig abgeschüttelt, aber er ist doch immerhin vor einem Monat von der Berliner CDU bei einem Parteitag mit 92% der Stimmen gewählt worden zum CDU-Parteitag. Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl mit einem sehr guten Ereignis. Dann ist aber diese Woche etwas passiert. Der Berliner Tagesspiegel, diese, kann man schon sagen, wichtigste Zeitung in Berlin, die hat nochmal nachgelegt und hat recherchiert, was genau passiert ist. Er hat ja gesagt, er hat telefoniert am 3. Januar morgens. Und was jetzt rausgekommen ist, ist Folgendes, wie der Tagesspiegel gesagt hat, er hat nicht telefoniert. Also es, was heißt telefoniert? Sozusagen koordiniert im Dienste der Lösung der Probleme, die entstanden sind nach dieser Stromsabotage. Am 3. Januar hatte er gesagt, kurz nach 8 hätte er begonnen zu telefonieren. Der Tagesspiegel hat in dieser Woche ans Licht gebracht. Wegner hat am 3. Januar nicht dienstlich zum Thema Stromausfall telefoniert. Erst um 12.45 Uhr führte er ein Telefongespräch mit der Wirtschaftssenatorin und dann um 13 Uhr ging er für eine Stunde Tennis spielen. Das ist dieses sprichwörtliche Tennisspiel. Wegner selbst hat dann daraufhin in dieser Woche im RBB ein Interview gegeben und da hat er gesagt, er habe am Vormittag doch zwei Telefonate geführt und die übrige Kommunikation am Vormittag sei über Textnachrichten passiert. Und nach Aussage eines Senatssprechers hat Wegner mit Vormittag die Zeit bis 13 Uhr gemeint. Also nicht nur die Zeit bis 12 Uhr. Also wenn man genau hinblickt, ist das jetzt wirklich eine minimale Ergänzung zu den bisherigen Kommunikationspannen, über die man so geredet hat. Mhm. Das sind keine großen Lügen, die da jetzt Wegner vorgeworfen werden. Das ist nicht so eindeutig und so schwerwiegend. Es sind gewissermaßen minimale Abweichungen vom Sprachgebrauch, dass er telefoniert habe. Aber diese minimalen Abweichungen sind ihm jetzt zum Verhängnis geworden.
Warum ist das so? Wie schätzt du das ein? Warum ist ihm das jetzt? Warum holt ihn diese Affäre jetzt so ein?
Wir müssen noch mal Revue passieren lassen, was passiert ist. Es hat dann gestern Harald Burkhardt, das ist der Vorsitzende der Berliner Jungen Union, ihm praktisch öffentlich die Loyalität entzogen und hat gesagt, die eigentliche Währung der Politik sei Vertrauen. Und das habe der regierende Bürgermeister beim Umgang mit dem Stromsabotageakt Anfang Januar verspielt. Das heißt, ein Mann aus seiner eigenen Partei, der ihm eigentlich zur Loyalität verpflichtet ist, entzieht ihm diese Loyalität öffentlich. Und das war praktisch jetzt sozusagen so hart, dass Wegner entscheiden musste, macht er weiter oder macht er nicht weiter. Und er hat sich am Ende dafür entschieden, nicht weiterzumachen.
Was bedeutet das alles jetzt für die Berliner Politik in den kommenden Wochen?
Das bedeutet, dass die, vor allem für die Berliner CDU, dass sie in einer sehr unklaren Situation ist. Sie hat keinen Spitzenkandidaten, jedenfalls jetzt nicht. Sie muss sich sehr schnell auf einem Landesparteitag einigen auf einen neuen Spitzenkandidaten. Das ist eine große Ungewissheit. Sie muss in der Hochphase des Wahlkampfs, denn in 2 Monaten wird in Berlin gewählt, die Pferde wechseln, wie man so sagt. Und das ist natürlich für eine Partei auch mit einem hohen Risiko verbunden. Das Problem, was man jetzt auch noch wissen muss, was passiert ist, die Umfragen haben in den letzten Wochen eigentlich die CDU vorne gesehen, meistens. Jetzt kam aber ungefähr vor 10 Tagen eine Umfrage von Infratest DIMAP, die hat die CDU nur noch an Platz 4 gesehen. Ja, also da sollte die Linke bei 20% stehen, die Grünen bei 19%, dann AfD mit 18% und dann an vierter Stelle die CDU bei 17%. Und ich glaube, das ist eine Nachricht, die sollte man nicht unterschätzen in dem Zusammenhang. Die hat sozusagen die Gefolgsleute von Wegner, die auf den Listen stehen, die gewählt werden wollen fürs Abgeordnetenhaus, für die Bezirksverordnetenversammlung, nervös gemacht. Denn die bangen um ihre Plätze. Und das wollen die jetzt in den kommenden 2 Monaten ausbügeln und versuchen, nochmal in eine bessere Position zu kommen durch bessere Umfragewerte beziehungsweise ein besseres Ergebnis der CDU am 20. September.
Also wenige Wochen vor der nächsten Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU, kündigt seinen Rücktritt an. Sebastian Engelbrecht, vielen Dank, dass du das alles so auf die Schnelle gleich nach dieser Pressekonferenz für uns eingeordnet hast. Danke dir.
Sehr gern.
Und nicht nur in Berlin wird im September gewählt, auch in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Und in beiden Ländern könnte es zu Wahlergebnissen kommen, die eine Regierungsbildung schwierig machen. Auch AfD-Mehrheiten sind da möglich. Wir schauen uns das ja hier bei der Tag zur Zeit etwas genauer an. Morgen am Samstag haben wir dazu wieder eine neue Episode im Feed, unsere Reihe Fokus Landtagswahlen. Das Thema morgen dann, warum die ostdeutsche Öffentlichkeit anders tickt. Sina Fröndrich spricht mit unseren beiden Landeskorrespondenten Alexander Moritz und Heinrich Pfeiffer. Fokus Landtagswahlen, morgen am Samstag die neue Sonderepisode hier bei der Tag. Dass die AfD vor allem bei jungen Männern sehr erfolgreich ist, das ist ja bekannt. Es scheint ein weltweites Phänomen zu sein. Rechte Parteien finden ja in vielen Ländern, vor allem bei Männern, eine Menge Zuspruch. Bei den Grünen sagen jetzt einige, diese männlichen Unterstützer, die sollten wir nicht einfach so der Manosphäre überlassen und stattdessen ein eigenes Männlichkeitsbild entwerfen. Der zugehörige Text dazu, der kursiert seit einiger Zeit im Netz. Kurze Kostprobe. Moderne Männlichkeit bedeutet die Freiheit, der Mann zu sein, der du sein willst. Und weiter, du willst für deine Familie sorgen können? Großartig. Die Welt braucht Menschen, die sich schützend vor andere stellen. Moderne Männlichkeit bedeutet zu verstehen, dass wahre Stärke nicht darin liegt, andere klein zu machen, sondern gemeinsam zu wachsen. Zitat Ende. Die Grünen entdecken also die Männlichkeit für sich. Ich habe darüber heute Mittag mit dem Schriftsteller Fikri Anel Altintasch gesprochen. Der beschäftigt sich in seinen Romanen viel mit Männlichkeit und auch mit männlichen Rollenbildern. Und er macht auch Bildungsarbeit mit jungen und jungen Männern und geht dafür auch in viele Schulklassen. Schönen guten Tag, Herr Altintasch.
Guten Tag.
Herr Altintasch, wie schätzen Sie das ein? Warum machen die Grünen das jetzt, so ein Männlichkeitsmanifest?
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube ganz grundsätzlich, und das will ich an der Stelle auch sagen, ist es, glaube ich, eine wichtige Herangehensweise, sich zu fragen, wie geht es eigentlich den Jungs und Männern heute und mit welchen problematischen Männlichkeitsbildern werden sie eigentlich konfrontiert, im Netz als auch offline. Mir scheint es aber so, dass dieses Manifest, wenn man es als solches vielleicht bezeichnen will, eher ein sehr kurz gedachter Versuch ist, sich überhaupt mal mit diesen Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen von Männlichkeit heute auseinanderzusetzen. Und in diesem sogenannten Manifest sind ja durchaus Dinge drin und Argumente drin, die ich für wichtig halte. Also ne, wie machen wir Jungs ein positives Männlichkeitsangebot? Wie schaffen wir es auch vielleicht ein bisschen weg von so einer Defizitorientierung zu kommen? Aber ich glaube, es wird sehr viel verkannt, wie wichtig auch eine wirklich eine Sozialpolitik dahinter steckt, wie wichtig auch politische Forderungen sind, die ja schon länger auch bei den Grünen selbst schon diskutiert werden. Es ist, glaube ich, ein Versuch, da reinzugehen, aber es wirkt sehr unkoordiniert.
Wenn wir uns dieses Wort Männlichkeit mal anschauen, das kann ja leicht zu diesen Koordinationsschwierigkeiten führen. Wie belastet ist dieses Wort Männlichkeit denn überhaupt in der Wählerklientel der Grünen, in diesem, ich würde jetzt mal sagen, Spektrum von eher linksorientierten, alternativ denkenden Menschen?
Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, von daher werde ich da, glaube ich, auf mein Gefühl hören, aber ich beobachte das natürlich. Ich glaube, was bei den Grünen ja immer auch schon eine Vorstellung ist, dass entweder schon sehr viel Männer gibt, die sich reflektiert zeigen, die sich auch in dieser modernen Männlichkeit schon längst orientieren, also ne, Gleichstellung bejahen, feministische Positionen auch von ihnen überzeugt sind und gleichzeitig, und das wurde ja auch, glaube ich, in den einzelnen Äußerungen auch schon gesagt, dass selbst auch unter Grünen es da auch so ein gewisses Hadern gibt zwischen, es gibt sehr widersprüchliche Anforderungen an Männlichkeit, also einerseits sollen sie total feministisch sein, progressiv, emotional, fürsorglich, auf der anderen Seite gibt es da wohl auch so ein waberndes Gefühl von aber wir müssen auch weg von einer Beschämung und einem defizitären Blick darauf. Ich glaube, das Problem ist nur, dass wir, also das ist ja im linken Kontext vielleicht auch so, da gibt es auch Widersprüche, da sind auch nicht alle Antisexisten und überzeugte Feministen, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, es war nicht klar, wem dieses Manifest galt, aber es wirkt so, als ob sich einige, die sich als feministisch verstehen, ein Angebot machen wollen, was, glaube ich, wie gesagt, ein bisschen verkürzt ist und an den Realitäten auch der Art und Weise, wie über Jungs und Männlichkeit gesprochen wird, glaube ich, auch aus vorbeigeht.
Und dann würde ich Sie gerne mal fragen, wie würden Sie so etwas formulieren? Was für ein Angebot sollten Parteien heute jungen Männern machen?
Ich glaube, auch da wichtig. Ich glaube, diese grundsätzliche Haltung, da überhaupt dieses Gespräch dazu zu führen, ist wichtig. Ich weiß nicht, ob ein kleines Manifest, das noch nicht mal von 15 Leuten unterschrieben worden ist, eine gesamtgrüne Strategie widerspiegelt. Wichtig ist, glaube ich, und das war auch so mein Argument, ich hatte da auch am Freitag dazu geschrieben, mein Argument ist, dass wir klarstellen müssen, das Angebot muss sein, und das zeigen auch Untersuchungen aus der Präventionsforschung, diejenigen jungen Männer, die ein Gefühl von Zugehörigkeit, ein Gefühl von Kontrolle haben, die in ihren Sorgen und Ängsten wahrgenommen werden, die sind nicht wirklich anfällig für populistische Erzählungen, auch im Kontext von Männlichkeit. Das heißt, es braucht Angebote auf Augenhöhe, es braucht institutionalisierte Angebote für Jungs und Männer. Vor allem braucht es aber auch eine Sozialpolitik und eine Gerechtigkeitspolitik, weil Jungs, das zeigt zum Beispiel auch die Shell Jugendstudie, haben durchaus Zukunftsängste und die sind nicht nur mit der Frage verbunden, wie darf ich jetzt Mann sein, sondern welche ökonomische Sicherheit verspüre ich, wie steht es um die Klimakrise, also ein Krisenerleben, und das sind eben unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen, also psychosoziale Faktoren wie Orientierung und Zugehörigkeitsverlangen, aber eben auch diese digitalen Faktoren, die durch diese Apps ja auch weiter gesponnen werden. Es braucht einen Wunsch nach Stabilität und da braucht es konkrete Sozialpolitik und vor allem gleichstellungsorientierte Männerpolitik und auch Jungenpolitik, die diese Räume überhaupt schafft und soziale Arbeit nicht kürzt zum Beispiel.
Aber welche speziellen Anforderungen haben denn Jungen, männliche Jugendliche, junge Männer? Welche speziellen Anforderungen, die vielleicht Frauen nicht haben?
Na, ich glaube, das, was in diesem sogenannten Manifest da steht, das ist nicht wirklich so extrem viel falsch. Also die wollen auch in ihrer Männlichkeit gesehen werden, die wollen auch sich nicht ständig fragen müssen, bin ich jetzt richtig oder falsch. Die wollen durchaus auch mit dem, womit sie aufwachsen, womit sie auch eine Orientierung verspüren, nicht immer was Negatives verbinden. Das ist schon, glaube ich, wichtig. Das Angebot muss nur sein, sich auch in diesen Ambivalenzen, die in die Männlichkeit eingeschrieben ist, nämlich dass sie zu Gewaltverstrickung und auch Gewalt führen kann, dass die parallel angesprochen werden. Und das schafft man eben nicht durch medienwirksame Manifeste, das schafft man mit wirklich niedrigschwelliger politischer Arbeit, die eben Räume schafft, die Geld brauchen und die eingebettet ist, eine feministische Gesamtstrategie, auch der Grünen.
Aber wenn man da jetzt direkt, so wie Sie jetzt wieder, auf die Gewalttaten zu sprechen kommt, auf männliche Gewalt, ist das nicht genau das, was so ein Text, so ein Manifest verhindern will, dass man Männlichkeit reduziert auf sowas Negatives? Oder anders gefragt, was könnte denn sozusagen eine positive Erzählung sein von Männlichkeit?
Auch da wieder, will ich nur darauf rekurrieren. Ich glaube, das, was grundsätzlich in diesem Manifest steht, ist ja richtig. Wir müssen beides schaffen. Das macht ja auch pädagogische Arbeit. Ich gehe selber auch an Schulen und spüre das immer wieder, dass so ein defizitorientiertes Sprechen, nämlich Männer dürfen das nicht, Männer dürfen das nicht, das kommt schon an. Und wir wissen eben auch aus der Präventionsforschung, dass so eine Form der Beschämung ja nicht wirklich immer zu konstruktivem Handeln führt, sondern eher zu einer Abwehr. Und diese positive Erzählung kann eine sein, die sagt, du darfst ein Mann sein, du darfst boxen, du darfst 50.000 Liegestütze machen. Aber wir müssen und werden die Grenze bei Gewalt ziehen. Und diese parallelen Erzählungen müssen Teil einer Erzählung über eine vermeintliche moderne Männlichkeit sein. Sonst fällt man im Prinzip in diese Falle, um sich an rechten Bild und auch Kulturpolitiken orientieren, die sagen, Männer müssen einfach nur stark sein. Aber ich glaube, Männer müssen nicht nur stark sein, wir müssen ihnen auch Angebote machen, die Fürsorglichkeit cool macht, die Gemeinschaft cool macht, die ein kollektives Denken cool macht und die sozial orientiert ist und nicht nur darin, sich zum Beispiel körperlich zu stärken. Und das wird nicht einfach, das wird auch in diesen ganzen Debatten nicht einfach, aber wir müssen diese Gleichzeitigkeit aushalten und sie auch so kommunizieren.
Ich glaube, ich beginne langsam zu verstehen. Das heißt, Sie propagieren sozusagen ein Bild oder ein System, wo Männer äußerlich diese ganze traditionelle Männlichkeit weiter pflegen können. Also Stichwort Gym, Stichwort Autotune, Autos reparieren, diese ganzen Klischees. Aber gleichzeitig sollten sie innerlich sozusagen davon überzeugt sein, dass sie alle anderen immer respektieren.
Ganz genau, wenn man es jetzt wirklich runterbrechen will. Mir geht es aber ganz konkret darum, das Sprechen darüber ist die eine Sache. Ich merke immer wieder auch im Austausch mit Jungs an Schulen schon seit einigen Jahren, dass in dem Moment, wenn man sich ernsthaft mit ihnen auch hinsetzt und den Austausch sucht und auch über diese Ambivalenzen und Widersprüche spricht, hat man einen ganz anderen Zugang, auch dann darüber zu sprechen, hey, wir haben jetzt über unsere Männlichkeit zum Beispiel gesprochen und wichtig ist doch auch, dass du von allen respektiert werden willst. Das natürlich auch dazu gehört, wie kann ich auch weniger sexistisch werden. Wir müssen diese Zugänge überhaupt erstmal mit Jungs schaffen, weil natürlich diese emotionalen Versprechen und diese vermeintliche Anwaltschaftlichkeit im Netz ja so stark ausgeprägt ist, dass wir da kaum an diese Jungs auch emotional rangehen können. Und auch eine Sache ist mir wichtig. Nicht alle Jungs haben schon irgendeine Form von Radikalisierung durchgemacht. Zwar kennen alle Andrew Tate, das steht außer Frage, aber viele Jungs stehen auch in der Mitte und wollen sich auch engagieren. Die wollen auch gleichstellungsorientiert auch weiterdenken. Und da müssen wir auch ansetzen. Und ich glaube eben nicht, dass es eben durch Schriften passiert, sondern wirklich durch konsequente Arbeit.
Ganz kurzer Einschub hier. Andrew Tate, können Sie kurz erklären?
Andrew Tate ist der selbsternannte König der toxischen Maskulinität, einer der Vertreter der sogenannten Manosphere, also diesen virtuellen Räumen und dieser digitalen Welt, die auf Frauenhass, männliche Überlegenheit und Misogynie ausgelegt ist. Und Andrew Tate wird eben auch über TikTok und verschiedene soziale Medienkanäle immer wieder ausgespielt und ist so, glaube ich, das Gesicht der sogenannten Manosphere.
Da würde ich Sie dann gerne fragen, wenn junge Männer sich solche Videos dann ansehen, Andrew Tate vielleicht interessant finden, kann das gelingen, solche jungen Männer, auch ältere Männer, noch zu überzeugen von der anderen Männlichkeit, von dieser modernen Männlichkeit, über die wir jetzt sprechen?
Ja. Und das zeigen auch diverse Studien. Das Wichtige ist, dass wir sie, und das meine ich ja am Anfang, dass wir sie in ihren Unsicherheiten, auch in ihren offenen Fragen auch ernst nehmen und uns wirklich auch mal die Frage stellen, was kriegen die eigentlich online, was sie offline nicht bekommen? Und da müssen wir uns die Frage stellen, werden ihre Ängste wahrgenommen? Und, ne, und die Frage ist so, also ich würde diese Arbeit nicht machen, wenn ich nicht auch an Jungs glauben würde. Und ich merke immer wieder, dass der Gesprächsbedarf so enorm ist. Und wenn wir diese Gespräche auch in die Schulen holen, dann entziehen wir ihnen aber auch diese algorithmischen Verstärkungen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Und Gespräche worüber genau?
Nein, da geht es tatsächlich ganz konkret um, welchen Vorbildern bist du aufgewachsen? Was geben dir diese Vorbilder? Welches Männlichkeitsbild hast du vielleicht von zu Hause auch mitbekommen? Und wir sprechen natürlich auch über die Frage, was sind mal misogyne Narrative? Also da kommt ja die Palette an pädagogischen Haltungen ja zusammen. Aber es geht vor allem darum, einen reflektierenden Umgang auch mit dem eigenen Geschlecht hinzubekommen und auch mal so ein bisschen damit aufzuräumen, dass Männlichkeit etwas ist, das Mannsein inhärent ist, sondern dass Männlichkeit etwas ist, was hergestellt wird und sozial konstruiert ist. Und sobald wir das wissen, können wir das auch aufbrechen. Aber das heißt natürlich jahrelange Beziehungsarbeit, jahrelange Arbeit. Das passiert nicht von heute auf morgen. Auch Vorbilder werden nicht direkt wirken, aber wir müssen sie natürlich kultivieren. Das stimmt schon.
Also Sie sagen, man muss vor allen Dingen mit den Jungs und den jungen Männern sprechen. Und die wollen alle gerne reden.
Absolut, die wollen alle reden. Ich sage auch nicht, dass alle immer reden wollen. Es gibt auch unter Jugendlichen manifeste antifeministische Überzeugungen. Auch das ist eine Realität. Aber die meisten, die wollen sprechen, die haben Bedarf, auch darüber zu sprechen. Die gehen da nicht raus und werden die Feministen. Natürlich nicht. Aber sie haben zumindest das Gefühl bekommen, hey, ich komme da nicht rein. Und die Leute sagen mir, du bist scheiße als Mann, sondern ich sehe dich als Mann und wir wollen darüber sprechen. Ich sehe dich als Junge, aber wir wollen trotzdem die Grenze dabei ziehen, dass Männlichkeit, so wie du sie gerade vielleicht für dich als richtig erachtest, am Ende natürlich auch dir selbst schadet. Und das ist da der Punkt, wo wir sagen, über Männlichkeit können wir auch über feministische Dinge sprechen und da können wir einen Hebel ansetzen, der nachhaltig wirken kann.
Und wichtig ist, auch da habe ich Sie vermutlich richtig verstanden, dass man diese jungen Männer möglichst an allen Orten trifft, um sie anzusprechen. Und da würde ich Sie jetzt fragen, wenn ein grüner Spitzenpolitiker über dieses ganze Thema dann im Playboy spricht, so wie der Parteichef der Grünen, Felix Banaschak, das vor einigen Monaten gemacht hat. Was würden Sie sagen, ist das richtige Medium, um so eine Debatte in Gang zu bringen?
Ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nicht, ob die Jungs alle Playboy lesen. Playboy kostet Geld, nicht alle Jungs lesen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu verkürzt gedacht. Ich glaube, was wir auf jeden Fall machen müssen, und das wäre vielleicht eher die klügere Strategie, in die digitalen Räume noch mehr zu gehen. Im Playboy wird das nichts bringen, aber es bringt was, wenn wir den Jungs auch durch konkrete soziale Angebote sagen, hey, euer Jugendzentrum zum Beispiel im Ort, das wird eben nicht abgeschafft oder sowas. Das sind Orte, an denen Jungs auch positiv gemeinsam ins Gespräch kommen können. Das müssen die eigentlichen Angebote und Versprechen sein und kein Gefühl von, da ist ein Grüner, der spricht im Playboy. Ich glaube, man unterschätzt, wie gerade auch in rechten Kontexten über Grüne und auch grüne Männer gesprochen wird. Wenn da jemand mit Playboy spricht, wird das nichts nachhaltig ändern. Ich appelliere nur daran, es gibt ja zum Beispiel Sven Lehmann, der auch ein Fachgespräch zum Beispiel initiiert hat, wo es um gleichstellungsorientierte Männerarbeit geht, die sich genau diesen strukturellen Fragen um Förderung, um Räume stellt. Das sind Leute, die in eine gesamte feministische Strategie eingebettet sind. Das ist das Gespräch, das wir führen müssen. Wir brauchen, wie gesagt, keine Playboy-Inszenierung, keine Pumper-Ästhetiken. Wir brauchen konkrete soziale Angebote für Jungs und die müssen auch erreicht werden.
Die Grünen haben eine Debatte angestoßen über moderne Männlichkeit. Und wir haben darüber gesprochen mit dem Schriftsteller und politischen Aktivisten und Bildungsarbeiter Fikri Anil Altintash. Herr Altintash, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich habe zu danken.
Ein Text über moderne Männlichkeit bei den Grünen, der angekündigte Rücktritt von Kai Wegner in Berlin und die Gesundheitsreform kommt durch Bundestag und Bundesrat. Das waren unsere Themen heute hier bei der Tag. Im Team waren Manfred Götzke und Tobias Armbruster. Und wir sind wie immer zu erreichen über dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören und ciao.